Wir werden uns natürlich schon Gedanken machen müssen, wann machen wir auf? Wir werden ganz kalte Tage schwierig darüber abdecken können, weil dann müssen wir einfach wirklich sehr viel Gas verbrauchen. Da werden wir uns natürlich schon ein bisschen versuchen, darauf vorzubereiten, um da auch sorgfältig mit umzugehen. Ja. Aber um auch sicherzustellen, dass wir wirklich auch die ganze Zeit betreiben können. Unabhängig davon, dass wir wissen, was passiert und ob uns irgendwann mal jemand den Gashahn abdreht.
Wirtschaft Köln am Platz.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die Efficient GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen.
Hallo und herzlich willkommen bei Wirtschaft Köln Unplugged. Sie freuen sich hoffentlich auch schon auf einen schönen Sommer und viele Tage im Schwimmbad. Und passend zu diesem Thema sitzt bei uns Claudia Heckmann. Sie ist die Chefin der Kölnbäder GmbH, einer städtischen Tochter oder über Umwege städtischen Tochter, und ist seit 2019 in dieser Rolle. Zuvor war sie viele Jahre in Dortmund die Leiterin der dortigen städtischen Bäderbetriebe. Und ja, ein Kind des Ruhrgebiets, wie sie uns gleich erklären wird. Sie hat an der Ruhr-Universität Bochum Jura studiert und ist obendrein noch die Präsidentin des Schwimmverbandes NRW. Herzlich willkommen, Frau Heckmann.
Ich freue mich, hier zu sein.
Das ist sehr schön. Frau Heckmann, das Wasser ist Ihr Element, das kann man so sagen. Wie kommen Sie zum Schwimmen?
Ja, tatsächlich bin ich zum Schwimmen gekommen, wie wahrscheinlich viele hinkommen, indem man Kinder zum Schwimmen bringt. Und ich selber allerdings muss sagen, aus dem Turnen komme, also früher Leistungsturnen gemacht habe und darüber aber zum Schwimmen gekommen bin und das immer wichtig fand mit dem Schwimmen für die Kinder. Und so bin ich dann halt auch zu den Schwimmen und zu den Bädern gekommen.
Ja, wenn Sie aus dem Turnen kommen, dann waren Sie dann auch Springerin eine Weile oder das...
Nein, ich war tatsächlich beim Geräteturnen aktiv und wie gesagt, habe das Schwimmen ganz normal wie andere auch in der Schule gelernt und habe daraus schon entnommen, dass man es wichtig ist, dass man es kann, weil ich auch fand, in der Schule es eigentlich zu spät gelernt zu haben.
Ja, na, das ist ja ein Riesenthema auch. Das ist jetzt gerade durch die Corona-Pandemie nochmals verschärft worden, glaube ich, dieser Zustand, dass die Kinder spät schwimmen lernen. Da werden wir sicherlich auch gleich noch drauf kommen. Sie sind, hatte ich eben schon erwähnt, eigentlich nicht Kölnerin. Vielleicht können Sie mal kurz erklären, wie Sie dann doch in die Domstadt gekommen sind.
Sicherlich kannte ich Köln auch vorher schon etwas und fand das immer eine sehr interessante Stadt. Und als sich das ergeben hat, dass die Kölnbäder neue Geschäftsführung gesucht haben, habe ich das eigentlich sehr gerne angenommen und bin gerne nach Köln gekommen, weil mir die Stadt auch gut gefällt und der Rheinländer finde ich auch durchaus sehr, auch ähnlich wie im Ruhrgebiet ja offen ist und so, und ich fand das eine sehr angenehme Atmosphäre in Köln und das hat mich eigentlich bewogen, auch nach Köln zu gehen.
Ja, und Dortmund war 15 Jahre lang, waren Sie da im Amt? Also auch sehr, sehr lange Zeit. Was muss man mitbringen, um so eine Funktion auszufüllen?
Leidenschaft für Bäder, glaube ich, ist sehr wichtig, weil die schon sehr vielseitig sind und viele Aspekte auch im Leben und mit den Gästen, mit denen man auch immer Kontakt hat und mit vielen Stellen. Also eine Leidenschaft für die Bäder sollte man schon haben.
Ja. Braucht man ein Parteibuch auch für sowas?
Nein. Hatte ich nie und habe ich auch nicht. Weil ich denke, es ist wichtig, dass man mit allen Parteien eigentlich spricht, weil natürlich auch Politik ein wichtiger Faktor ist in dem Bereich. Und da sollte man, finde ich, mit allen gleich auf Augenhöhe sprechen und da muss man kein Parteibuch für haben.
Jetzt haben Sie ja wirklich durch die Tätigkeit in Dortmund, aber auch den Überblick aus dem Schwimmverband, sicherlich schon ganz viele Städte und Bäder gesehen und auch die Bäderlandschaft Kölns können Sie sicherlich einstufen und vergleichen. Wo sind wir denn da in Köln?
Wir sind sicherlich von den Bäder-Großstädten schon sehr gut aufgestellt. Also ich habe viele Kommunen auch sicherlich erlebt, wo die Bäderlandschaft deutlich schlechter noch ist oder wo mehr gemacht wurde. Was positiv in Köln ist, dass man eben über 20 Jahre jetzt auch immer wieder was in Bäder investiert hat, um eine Bäderlandschaft auch gut zu erhalten. Das ist sehr wichtig, denn die Kommunen, die das nicht gemacht haben, haben natürlich jetzt erhebliche Probleme, auch was Investitionen anbelangt, wenn man die dann auf einmal alle machen muss.
Sie sind ja 2019 angetreten mit der Aussage auch, ich will nicht nur den Status quo erhalten, sondern ich will den Zustand hier verbessern. Was genau kann man sich darunter vorstellen? Wo sind da Ihre Ziele?
Wichtig ist es natürlich, die Wasserflächen weiter zu bearbeiten, zu gucken, wie kann ich das optimieren. Es wird auch, die Stadt Köln ist eine Stadt, die von sehr stark Zuzug geprägt ist, also wo sehr viel Bürger auch sich in den letzten Jahren und auch in den nächsten Jahren, gehen wir mal von aus, hinzuziehen mit Familien, mit Kindern, die natürlich auch Freizeit, die schwimmen lernen, schwimmen können sollen und die auch Schulen besuchen. Und darauf die Bäderlandschaft anzupassen, halte ich schon für sehr wichtig. Und dass der Schwimmunterricht auch weiter gesichert ist und der Bürger sich eben in diesem Bereich, was Freizeit, Gesundheit, aber auch eben Spaß im Wasser ist, sich da wirklich voll wiederfinden kann und dass das für alle Bürger möglichst auch umgesetzt werden kann.
Ja, diesen Zuzug oder auch die demografische Entwicklung hat man ja tatsächlich vor Augen. Das haben Sie im Schulbau zum Beispiel in Köln ja gründlich verschlafen, wenn ich das mal so sagen darf. Und das sind ja auch langfristige Projekte, die man eigentlich absehen kann und auf den Weg bringen muss, damit die dann in 5 oder 10 Jahren auch soweit sind. Wie ist das mit den Bädern? Also Sie beschreiben ja eigentlich eine parallele Situation. Den Zuzug hat man vor Augen. Ist denn das in der Politik angekommen? Baut man jetzt oder plant man ein 14. Bad zum Beispiel oder?
Also zumindest gehen wir in die Planung, Wasserflächen so zu optimieren, dass auch die Schulen, die jetzt zukommen, auch mit Wasserfläche bedient werden können. Das ist natürlich ein langfristiges Projekt, deswegen drängt man da nicht in 1-2 Jahren. Man guckt, kann ich noch was optimieren an den Stellen, wo ich jetzt Bäder habe? Da sind wir natürlich schon stark ausgelastet, weil wir ja eigentlich die Grundstücke und das, was wir haben, schon gut nutzen. Es gibt immer noch kleinere Möglichkeiten, kann man vielleicht nochmal ein Kursbecken anbauen, dass man sagen kann für Schwimmkurse, dass man da noch mehr Platz findet. Das sind Sachen, die man optimiert. Aber man muss auch gucken, ob man weitere Flächen notwendig sind, um halt das alles zu gewährleisten, was wir eigentlich jetzt versuchen, schon mit den Schulen und den Bürgern der Stadt sicherzustellen.
Ja, man muss gucken, ob man weitere Flächen braucht. Wie ist da Ihre Meinung? Brauchen wir ein neues Schwimmbad?
Wenn der Zuzug sich weiter so entwickelt, wie er sich bisher entwickelt hat, denke ich schon, weil es wird viele neue Quartiere geben und es wird auch viele neue Schulen geben müssen, sodass auch Bereiche, die bisher eigentlich wenig Bebauung und Bewohnung hatten, jetzt natürlich dazukommen. Und die müssen ja auch irgendwie versorgt werden mit Wasserfläche.
Eher linksrheinisch oder rechtsrheinisch? Wo ist der Bedarf größer?
Ich glaube, die Quartiersentwicklungen sind noch nicht alle abgeschlossen. Da muss man natürlich sich auch ein bisschen dran orientieren. Aber Wasserfläche kann man, glaube ich, auf beiden Seiten gebrauchen.
Also Sie legen sich nicht fest, merke ich gerade. Sind Sie denn in Gesprächen mit Politikern und müssen Sie da so eine Lobbyarbeit machen? Ist das so Teil Ihrer Aufgabe, dass Sie sagen, ich bearbeite die, damit wir irgendwann das nächste Schwimmbad haben?
Ich glaube, die Politik hat sich da eigentlich in Köln hier schon durchaus positioniert. Zumindest was man aus den letzten Wahlprogrammen entnimmt, haben die sich ja schon für Wasserfläche eingesetzt. Wir sind aber natürlich immer im Gespräch, alles auch auszuloten, was macht wirklich Sinn. Wir sind ja auch schon gebunden, wir müssen auch immer ein bisschen unsere Wirtschaftlichkeit im Auge behalten natürlich. Aber ich denke mal, da sind wir mit der Politik in einem sehr guten Gespräch und werden das auch entsprechend zielführend, denke ich mal, so weiterführen.
Die Frage der Wasserfläche ist ja nicht nur wirklich die Zahl der Becken, sondern es ist auch die Nutzung der Becken. Also sprich, wir reden auch über Öffnungszeiten. Hat man da noch Spielraum? Könnte man da einfach noch weiter in die Abendstunden gehen zum Beispiel?
Ja, das ist schon sicherlich ein schwierigeres Thema, weil zum Beispiel Schwimmunterricht für Kinder können sie nur bis zu gewissen Uhrzeiten machen. Da macht es jetzt keinen Sinn, ein Bad noch um 11 offen zu lassen.
Das stimmt, aber Vereine würden sich vielleicht freuen.
Ja, aber auch der Vereinsschwimmer will irgendwann ja ins Bett und muss auch arbeiten an den Tag in der Regel, sodass bestimmte Zeiten sich natürlich nicht anbieten. Aber wir haben schon teilweise sehr lange Öffnungszeiten, die durchaus bis 22.30 Uhr oder so gehen. Und ich glaube, das ist auch eine ganz gute Zeit für die Menschen, dass sie bis dahin eine Möglichkeit haben, schwimmen zu gehen.
Also an der Stelle verspüren Sie jetzt auch aus der Stadtbevölkerung oder von den Vereinen keine Nachfrage, die sagen, wir bräuchten doch ein bisschen mehr vorne und hinten oder mal, ja, weiß nicht wie, aber dass man sagt, längere Öffnungszeiten oder auch vielleicht längere Saisonzeiten im Freibadbereich.
Ja, sicherlich. Es gibt immer Leute, die gerne dann noch eine andere Zeit hätten, denen die Zeit besser passt. Da müssen wir natürlich versuchen, auch einen Ausgleich zu schaffen und auch eine entsprechende Auslastung in den Bädern zu haben, ne? Und da wird ein Verein immer schnell mal sagen, ach, wir können noch eine Vereinsstunde mehr gebrauchen. Ich denke mal, wir haben das sehr gut gelöst, gerade jetzt im Nachgang zu den Corona-Zeiten, wo viel Schwimmunterricht ausgefallen ist, haben wir viel mit Vereinen, auch mit den Schulen geguckt, dass wir mehr Zeiten finden für Schwimmausbildung, dass die Vereine mehr Schwimmausbildung machen können, dass wir mehr Schwimmausbildung noch machen, soweit wie es geht. Da sind wir dann auch schon flexibel, das umzusetzen.
Jetzt gibt es ja tatsächlich, die LRG warnt jedes Jahr neu, aber im Augenblick ist es wirklich dramatisch. Man hört, ich glaube, 40% der 10-Jährigen können nur sicher schwimmen, andersrum 60% eben nicht. Wer ist denn da in der Pflicht? Sehen Sie sich da auch persönlich in der Pflicht oder als Chefin der Kölnbäder oder ist das Vereinssache oder Elternsache?
Sagen wir mal so, eigentlich ist es Sache von allen. Also es fängt bei den Eltern an, die Kinder natürlich ans Wasser heranführen sollten und auch schon mit der Wassergewöhnung sehr früh anfangen sollten, wenn die Kinder noch klein sind. Ich sehe uns auch schon in der Verantwortung. Aus dem Grund machen wir auch viel, bieten wir viel Schwimmkurse an. Wir betreuen die in den Schulen, machen wir über sicher Schwimmen. Das Projekt machen wir ja schon seit 12 Jahren, dass wir den Schwimmunterricht da unterstützen, damit möglichst viele Kinder halt aus der Schule und schon am besten aus der Grundschule kommen und auch schwimmen können.
Also wir heißt jetzt die Stadt Köln, die Kölnbäder.
Die Kölnbäder heißt das. Weil wir machen das ja auch mit unseren eigenen Leuten mit. Wir haben Schwimmlehrer, die da dran sich beteiligen. Und als Kölnbäder haben wir das immer als unsere Aufgabe gesehen, auch den Schwimmunterricht möglichst breit zu stellen. Weil es ist für uns ja auch wichtig, denn wenn das Kind nicht schwimmen lernt, wird es vielleicht auch später nicht mehr schwimmen gehen.
Ja,
und insoweit ist das für uns auch als Kundenbindung. Wir wollen ja, dass die Leute von klein, aber auch bis ins hohe Alter ins Schwimmbad kommen. Und dafür ist es halt wichtig, dass sie irgendwann auch das Schwimmen gelernt haben, weil sonst hat man ja nicht diese Affinität, ins Bad zu gehen, selbst einen Kurs später mal zu machen, Aquafitness. Da braucht man auch eine gewisse Wassersicherheit. Und dafür ist es eben wichtig, dass man grundlegend schwimmen lernt.
Das leuchtet total ein. Trotzdem hört man ja, dass die Kurse sofort ausgebucht sind in 0, nichts. Die Eltern sind unzufrieden und teilweise verzweifelt, weil wir hatten diesen Corona-Stau, wo eben die Bäder auch zum Teil geschlossen waren. Auch vorher waren die Kurse schon, die Schwimmlernkurse, aber auch die Erwachsenenkurse, glaube ich, ausgebucht. Also Theorie verstanden, aber in der Praxis gibt es doch einen Mangel.
Ja, in der Praxis gibt es natürlich noch einen Mangel und durch Corona 2 Jahre immerhin, ne, ist schon eine ganze Menge sicherlich liegen geblieben, was wir auch nur begrenzt werden aufholen können. Auch die Vereine setzen sich ja dafür ein, auch die DLRG versucht jetzt mehr Kurse zu machen, nur nichtsdestotrotz werden wir immer begrenzt sein. Wir können nur die Wasserfläche erstmal nutzen, die wir haben, die versuchen eben so gut wie möglich mit Schwimmkursen auch zu belegen.
Hätten Sie denn genug Schwimmlehrer oder Kursleiter?
Ja, auch das ist ein Thema, was nach Corona halt schwierig war, weil wir hatten eigentlich vorher immer eine ganze Reihe von Schwimmlehrern. Wir haben durch die gute Anbindung, die wir auch an die Sporthochschule Köln haben, die ja viel ausbilden auch in dem Bereich, hatten wir eigentlich immer eine sehr gute Auswahl an Schwimmlehrern. Das hat sich durch Corona sicherlich etwas verschlechtert. Wahrscheinlich auch, weil viele Studenten auf einmal zu Hause geblieben sind und nicht nach Köln gekommen, sondern online Sachen gemacht haben. Und viele vielleicht auch abgewandert sind, wie in der Gastronomie. Und wir sind jetzt dabei, das auch wieder aufzubauen. Und man merkt jetzt, je länger Corona vorbei ist, desto besser wird es auch wieder, Schwimmlehrer zu finden. Und ich bin da eigentlich ganz positiv, dass wir auch wieder auf ein normales Niveau kommen werden.
Wenn man Ihre Homepage anklickt, dann sieht man ganz aktuell auch einen Aufruf, Bademeister zu werden, sag ich mal. Sie suchen Saisonkräfte fürs Freibad. Die sollten mindestens Rettungsschwimmabzeichen Silber haben und ansonsten ist die Tür, glaube ich, offen. Können Sie die Ausschreibung mal kurz beschreiben?
Ja, wir suchen natürlich in der Saison immer Rettungsschwimmer, die Beckendienst machen, vor allen Dingen in den Freibädern bei uns. Auch das war vor Corona deutlich leichter. Man muss einfach sagen, es hat diese 2 Jahre, war das schon sehr schwierig, das Personal saisonweise wieder zurückzubekommen. Wir überlegen uns aber da, versuchen findige Ideen zu finden, wie wir diese Sachen aufgleichen. Wir haben jetzt letztens noch mehrfach so ein Speed-Dating gemacht mit Interessenten, die gerne als Rettungsschwimmer arbeiten würden. Die brauchen natürlich schon gewisse Kenntnisse, also man sollte schwimmen können, sonst macht das natürlich keinen Sinn.
Also nicht nur schwimmen können, sondern man muss auch retten können. Man muss ja, da schon diese
man muss auch
Kurse
schon
gemacht haben oder machen Sie dann
Schulen? Nein, wir bilden die dann auch aus.
Okay.
Aber dazu brauchen sie halt gewisse Grundfertigkeiten, auf die wir aufbauen können. Und dann bieten wir denen auch an, sie zum Rettungsschwimmer zu machen und zum DLRG Silber zu führen, sodass sie diese Saison im Sommer dann auch schon im Freibad unterstützen können. Und das hatte tatsächlich auch eine ganz gute Resonanz gefunden, sodass wir jetzt schon ganz gespannt sind, ob auch alle dabei bleiben. Aber da sind wir eigentlich im Moment ganz positiv.
Sie suchen aber immer noch, oder? Denn die Anzeige
steht ja noch.
Wir
suchen immer noch.
Wie viel würde man da verdienen, wenn wir jetzt die Stellenausschreibung mal komplett machen?
Ja, sie verdienen sicherlich bei uns mehr als, wir haben ja auch ein Tarifgefüge, wir sind also ganz normal im TVÖD, sodass sie da schon verdienen, sie schon mehr als den Mindestlohn bei uns.
Und ansonsten sieht der Job aber auch ganz schön aus. Man ist an der frischen Luft und
ja, man
oder ist
draußen.
Das ein Klischee, dass man als Bademeister da schön immer steht und mit Sonnenbrille auf.
Ich muss da mal das Vorurteil, es ist der Schwimmmeister im Übrigen oder die Fachkraft für Bäderwesen, weil der Bademeister ist der für die medizinischen Bäder.
Okay. Wieder was gelernt, ja.
Es ist eigentlich ein sehr vielseitiger Job. Und man hat viel mit Menschen zu tun, das muss man natürlich ganz gerne machen. Man geht ja mit Gästen um, in allen Altersgruppen bis zu kleinen Kindern. Aber es ist auch schön, man ist viel an der frischen Luft. Das schätzen eigentlich auch viele, gerade im Sommer, dass man viel draußen ist. Und der ist sehr abwechslungsreich.
Gibt es da auch Bereiche des Jobs, die man nicht so sieht und deswegen auch mal vielleicht von Ihnen erfahren sollte?
Ja, die Fachkraft hat natürlich vielseitige Aufgaben. Die Technik sieht man zum Beispiel sehr wenig. Die nehmen unsere Gäste ja gar nicht so wahr, dass wir unterhalb des Schwimmbades mindestens die gleiche Fläche nochmal mit Technik versehen haben, die auch recht komplex ist, wo viel zu tun ist und die Becken ja auch regelmäßig gereinigt werden, umgewälzt werden. Da gibt es viele Dinge, die zu beachten sind. Wir müssen die Wasserwerte beobachten immer, dass das Wasser auch entsprechend den Normen für die Gäste gut nutzbar ist. Da gibt es schon ein vielfältiges Spektrum, was man dann tun muss. Wir haben natürlich auch Verwaltungsaufgaben, natürlich, klar. Wir organisieren den Eingang, wir organisieren die Menschen und wir müssen dafür sorgen, dass im Bad auch alles vernünftig läuft.
Ja, Sie haben ja ungefähr 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also ein bisschen mehr. Allerdings ist auch das Personaltableau etwas abgeschmolzen worden von 2019 auf 2020, wenn ich das richtig gelesen habe im Geschäftsbericht. War das eine bewusste Entscheidung, da ein bisschen einzusparen oder woran lag das?
Sicherlich haben wir immer, wir haben immer eine Fluktuation auch, das merken wir natürlich auch. Wir haben ja Mitarbeiter, die ziehen in eine andere Stadt oder so und wechseln dadurch dann einfach auch den Job. Was wir schon gemerkt haben, dass wir länger brauchen, jetzt auch Stellen wieder zu besetzen. Dadurch gibt's auch natürlich zwischendurch immer Lücken und wir eigentlich schon versuchen, die Stellen auch weiter zu halten, die wir eigentlich hatten. Klar gibt's da immer mal eine kleine Fluktuation am Rand. Wie gesagt, die Besetzung dauert jetzt tatsächlich manchmal länger. Früher war das sehr schnell, dass wir nach 2-3 Monaten eigentlich schon hatten. Jetzt kann es auch mal 6 Monate dauern, bis man wieder eine entsprechende Fachkraft findet.
Und wie ist das für Sie persönlich? Nutzen Sie die Kölnbäder auch als Gast und gehen da mal schwimmen?
Sicherlich ist das für mich dann nicht ganz so einfach, weil man geht immer dienstlich irgendwie rein. Ich freue mich allerdings auch im Sommer mal ganz normal ins Schwimmbad zu gehen und hoffe dann immer, dass ich einfach mal ganz ohne, dass die Mitarbeiter das Gefühl haben, dass ich sie kontrollieren will, auch einfach mal ins Wasser gehen kann oder Eislaufen gehen kann.
Ja, also das machen Sie schon. Sie sind dann auch einfach Badegast. Aber Sie sagen, wenn Sie dienstlich, dann gucken Sie schon mal, wo ist da vielleicht irgendwo Verbesserungsbedarf, wo ist ein Spind kaputt und solche Dinge, ja?
Also aus der Erfahrung im Bäderbereich fällt es einem sehr schwer, gänzlich unbedarft in einen Schwimmbad zu gehen. Auch gar nicht, auch wenn es nicht unser Schwimmbad ist. Sie gehen trotzdem irgendwie mit anderem Blick natürlich in jedes Bad. Sie gucken auch immer, was machen andere. Ich gehe natürlich auch ganz gerne mal bei der Konkurrenz schwimmen und gucke mal, was machen die in einer anderen Stadt oder wie sieht da das Bad aus oder wie haben die Abläufe geregelt. Also das macht man natürlich schon.
Ja, ich habe jetzt gerade gelesen, in Frankfurt bauen die ein Bad neu, also die überarbeiten ein Bad, renovieren es und machen aus einer 25-Meter-Bahn eine 50-Meter-Bahn in der Halle. Ein Traum. Sowas wird es in Köln nie geben, oder?
Wir haben bisher ja in Köln nur im Leistungszentrum die 50-Meter-Bahn, die da genutzt werden kann. Das muss man sehen in der Zukunft. Da würde ich jetzt aber kein Versprechen für abgeben.
Ja, verstehe. Also Sie gehen schwimmen, Sie gehen auch Eislaufen. Ich habe tatsächlich, mir wurde geflüstert, Sie sind mal mit der KVB-Chefin und der ehemaligen Chefin der Kölnmesse Eislaufen gewesen im Ländpark.
Ja, das stimmt.
Wie kam es dazu?
Wir haben einfach mal Lust auf Eislaufen gehabt und wir sind alle früher als Kinder natürlich auch, waren wir auch immer Eislaufen und dann will man das vielleicht einfach doch mal wieder ausprobieren und das bietet sich im Ländpark ja an, da kann man wunderbar Eislaufen und das macht auch wirklich Spaß.
Und da fühlten Sie sich jetzt nicht beobachtet?
Sagen wir mal so, ich bin mir schon bewusst, dass ich bei uns in den Betrieben natürlich schon immer vielleicht auch unter einer gewissen Beobachtung stehe. Aber das finde ich auch nicht so schlimm. Ich gehe ja auch hin und spreche mit den Mitarbeitern. Also das macht mir jetzt nicht so viel aus.
Okay. Welchen geschäftlichen Zwang haben Sie sozusagen oder welcher Druck lastet auf Ihnen, die Verluste nicht so groß zu halten? Wir können das ja vielleicht mal ungefähr beziffern. Sie hatten so um die 20 Millionen Euro im Jahr Verlust. Das letzte Geschäftsjahr 2021 ist noch nicht ausgewertet, aber vielleicht können Sie, das ist ja auch Corona betroffen gewesen, war das dann eher mehr oder weniger als 20 Millionen?
Nein, wir haben eigentlich das Glück gehabt, dass wir trotz Corona in etwa diese Sachen auch halten konnten. Also 2020 war es natürlich schwierig, da war es ja nicht vorhersehbar, dass wir da unsere Planung in gewissem Maße natürlich nicht ganz einhalten konnten. Aber wir haben uns, denke ich mal, da ganz gut geschlagen, auch wenn wir viele Umsatzerlöse eingebüßt hatten, weil wir natürlich durch die Schließungszeiten in vielen Bereichen gar keinen Umsatz hatten und dann natürlich auch Besucherbeschränkungen hatten, die ja teilweise nur ein Drittel der Besucher zuließen, die wir vorher hatten.
Ja, aber die Personalkosten liefen noch weiter, oder wie sind Sie
ja,
damit umgegangen?
Außer in den Zeiten, wo wir jetzt tatsächlich im Lockdown waren, da haben wir natürlich auch auf das Mittel der Kurzarbeit zurückgegriffen, was für uns auch Neuland war, was wir eigentlich in den Bädern bisher noch nie hatten. Was aber uns natürlich schon auch geholfen hat, diese Zeit doch auch halbwegs vernünftig zu überstehen, da wir ja tatsächlich, wir hatten im letzten Jahr 5 Monate insgesamt ganz geschlossen und auch in 2020, wo also alle Bäder runtergefahren wurden, das war schon eine neue Situation und da sind wir mit dieser Kurzarbeitersituation für die Mitarbeiter, glaube ich, sehr gut durchgekommen, die trotzdem die Sicherheit hatten, dass ja der Großteil ihrer Gehälter auch weitergezahlt wurde und dadurch auch eine gewisse Sicherheit hatten, sodass eigentlich die Mitarbeiter auch alle wiedergekommen sind. Also wir hatten kein Problem hinterher, dass Mitarbeiter uns deswegen verlassen haben.
Das ist gut, ja. Also Sie sind so mit plus minus 20 Millionen Euro im Jahr sozusagen ein Zuschussbetrieb der Stadt Köln. Messen Sie daran auch Ihren Erfolg oder haben Sie andere Erfolgsmaßstäbe? Also ich meine damit nicht mit den 20, also ist sozusagen wäre minus 25 Millionen ganz, ganz schlecht und minus 15 wäre toll oder woran messen Sie Ihren Erfolg?
Also den Erfolg, natürlich ist es erstmal die Einhaltung des Budgets, dass wir das, was wir geplant haben, auch entsprechend umsetzen können. Das ist immer eine Situation, wobei wir natürlich, wie man ja jetzt sehen kann, auch immer Situationen haben, die man nicht voraussehen kann. Den Erfolg sehe ich eigentlich vor allen Dingen auch darin, wenn wir es schaffen, auch unsere Besucherzahlen entsprechend zu halten, weil wir dann sehen können, dass das, was wir investieren und das, was wir für die Bäder tun, auch Erfolg hat. Wenn ich sehe, dass wir unsere Wasserzeiten, dass die genutzt werden, dass die Leute auch mit Freude wieder ins Bad kommen und vor allen Dingen, dass wir eben vielen Kindern auch das Schwimmen beibringen können. Mhm. Weil das halte ich für einen ganz wichtigen Aspekt. Und das, finde ich, ist schon ein positiver Effekt, den man dann hat. Natürlich muss man sehen, dass man an diese Zahlen, dass man auch die einhält, weil natürlich da viele Faktoren von abhängig sind. Aber das können wir, glaube ich, auch gut bewerkstelligen und haben das ja in den letzten Jahren auch immer gezeigt.
Ja, und so die Neubauprojekte oder Renovierungsprojekte, wenn wir da mal so durch die Kölner Bäderlandschaft gucken, wo ist da der größte Bedarf im Augenblick?
Ja, wir haben eigentlich, ein Bad ist eigentlich, selbst wenn es neu gebaut ist, fängt es ja nach ein paar Jahren an, muss man schon wieder was dran tun. Wir müssen in der Technik ja auch viele Dinge immer mal wieder auswechseln und verändern. Wir sind natürlich jetzt gerade dabei, zum Beispiel im Agrippabad die Planung für Sauna Fitness wieder zu erneuern. Auch das muss nach 20 Jahren einfach mal komplett überarbeitet werden. Also wir sind eigentlich immer dran, unsere Bäder wieder zu aktualisieren, wieder zu verbessern und auch zu gucken, ob wir noch was optimieren können. Und das ist eigentlich ein kontinuierlicher Prozess.
Also Sie haben jetzt nicht die Großbaustelle vor Augen. Ich habe gehört, im Ossendorfbad wollte man so ein Cabrio-Dach über das Außenbecken legen.
Ist das ist durchaus in der Zukunft mal eine Überlegung, um halt mehr Wasserfläche ganzjährig nutzen zu können. Da müssen wir jetzt sehen, wie auch die weiteren Entwicklungen sind. Im Moment hat man natürlich das Problem, die Baukostenentwicklung ist sehr schwierig einzuschätzen für die nächsten Jahre. Sodass natürlich man auch gucken muss, wie komme ich hin, passen die Investitionsmittel, die man hat, noch? Wie muss ich das vielleicht optimieren, um das damit auch hinzukommen? Denn natürlich keine Investitionsmittel sind unendlich.
Ne? Also das Projekt ist noch nicht beschlossen, mit anderen Worten?
Nein, wir haben das in den Planungen, in der Mittelfristplanung sicherlich drin, aber wir haben das noch nicht im Einzelnen beschlossen.
Jetzt ist ja Schwimmen ein Teil der Daseinsfürsorge, deswegen geben wir ja auch die 20 Millionen wahrscheinlich mehr oder weniger gerne aus. Aber wie ist das mit so Sachen wie Fitness, Sie nannten Sauna, zählt das für Sie auch noch mit dazu? Ist das auch alles ein Muss oder geht es nur erstmal ums Schwimmen? Auch Eislauf wäre natürlich eine Frage, muss das sein?
Bewegung? Ja, Bewegung muss eigentlich immer sein. Also es betrifft ja auch Fitness, ist ja auch, wir haben sehr viele Kunden, die durchaus älter sind, die das sehr vermisst haben, als die Corona-Schließungen waren, weil das ja auch was mit Gesundheitsvorsorge zu tun hat.
Ja, verstehen Sie mich nicht, also das ist ganz klar, das wollte ich jetzt auch, vielleicht habe ich nicht klar gesagt, es gibt natürlich ein kommerzielles Angebot an Fitnessstudios, das meinte ich damit.
Ja. Wir bemühen uns eigentlich da besonders darum, eine besondere Betreuung auch der Kunden bei uns zu haben, dass wir die wirklich sportlich und auch gesundheitlich gut betreuen, um halt das als ergänzendes Angebot natürlich zum Schwimmen. Weil viele der Fitnesskunden gehen natürlich auch gerne noch schwimmen, sodass wir das denen natürlich in Kombination anbieten können.
Mhm. So, vielleicht kommen wir doch mal auf den Sommer, der uns bevorsteht. Wir haben auch gerade heute einen schönen sonnigen Tag, das passt. Wann macht denn das Stadionbad auf?
Ja, wir sind gerade in den Überlegungen, wie wir das hinbekommen, weil wir haben ja noch ein anderes Thema, was wir berücksichtigen müssen im Moment. Die Energiekrise durch den Ukraine-Krieg hat natürlich auch, bei allen wird das Überlegungen wollen, was haben wir, sind alle aufgefordert zu sagen, wie können wir Energie einsparen, ein bisschen da. Aber wir werden das Stadionbad ganz normal öffnen, wir werden es öffnen und es wird im Sommer auch sicherlich zur Verfügung stehen, wie die anderen Freibäder auch. Wir werden uns natürlich schon Gedanken machen müssen, wann machen wir auf? Wir werden ganz kalte Tage schwierig darüber abdecken können, weil dann müssen wir einfach wirklich sehr viel Gas verbrauchen. Da werden wir uns natürlich schon ein bisschen versuchen, darauf vorzubereiten, um da auch sorgfältig mit umzugehen. Ja. Aber um auch sicherzustellen, dass wir wirklich auch die ganze Zeit betreiben können. Unabhängig davon, dass wir wissen, was passiert und ob uns irgendwann mal jemand den Gashahn abdreht. Ja. Da bin ich aber zuversichtlich, dass wir das hinbekommen.
Also Sie nennen kein konkretes Datum, das heißt, Sie schauen aufs Wetter vor allen Dingen, ja, und machen das dann von so einer voraussichtlichen schönen Wetterperiode abhängig und entscheiden mit welcher Vorlauffrist etwa?
Sicherlich mit 2 Wochen Vorlauf werden wir das schon mitteilen.
Und verstehe ich Sie richtig, dass man dann aber auch Tage haben wird, wenn es wieder kälter wird zwischendurch, Schlechtwetterperiode, dass Sie dann das Bad auch kurzfristig mal schließen, tageweise?
Wir haben ja sowieso im Sommer immer eine Freibadampel, weil erfahrungsgemäß natürlich die Leute bei bestimmten Außentemperaturen einfach nicht kommen. Das wissen wir natürlich auch. Wir bieten ja dafür auch noch im Indoor-Bereich, wenn das Wetter schlecht ist oder wenn es regnet, bieten wir ja genügend Wasserfläche an. Die Freibadampel werden wir auch weiter umsetzen. Und ich denke mal, wir haben in der Vergangenheit gezeigt, dass wir auch da sehr sorgfältig schon bisher mit Energie umgegangen sind, um das auch wirklich, denn jeder Bäderbetrieb weiß ja, dass er viel Energie verbraucht, um den Leuten halt warmes Wasser zu bieten, um die Luft in den Hallen zu erwärmen. Und wir sind da immer sehr sorgfältig mit umgegangen. Jetzt wird das halt vielleicht noch mal ein bisschen geguckt, was ist jetzt wirklich alles nötig. Aber ich denke mal, wichtig ist, dass wir den Leuten trotz allem noch das warme Beckenwasser zur Verfügung stellen, ja, können. Und das werden wir, denke ich, auch schaffen.
Diese Freibadampel, also dieser, wo man im Internet nachschauen kann, hat das jetzt heute auf oder nicht? Das war ja vor, ich glaube, 2 Jahren war das mal ausgesetzt fürs Freibad. Da konnte man sich ganz verlässlich hinbewegen und wusste, das hat auf. Also es ist nicht immer mit der Ampel so gewesen. Da hatten Sie schlechte Erfahrungen mitgemacht?
Nein, in den Sommerferien ist das in der Regel, dass wir da die Ampel aussetzen, weil in den Sommerferien natürlich dort die Wahrscheinlichkeit, dass das Wetter gut ist, ist dann in der Regel deutlich höher. Und es sind die Kinder, die natürlich dann auch Ferien haben und die sich auch zu Hause aufhalten, dass die dann auch regelmäßig ins Bad gehen können.
Ja,
ja. Aber die Freibad-Ampel hat sich außerhalb der Saison eigentlich ganz gut bewährt, weil es gibt einfach Zeiten, da sind sehr wenig Gäste da und sie müssen rechnen, es ist ja schon für uns auch ein Aufwand. Es muss dann natürlich eine Aufsicht da sein. Und wie gesagt, die Becken zu beheizen, wenn zum Beispiel im Mai noch die Eisheiligen sind, beim nur 2 Grad haben draußen, ist das schon ein sehr großer Aufwand.
Ja. Und, können Sie da mal einen Eindruck geben, also ist das Freibad tatsächlich, nehmen wir ruhig das Stadionbad, ist das der große Energiefresser?
Sagen wir mal so, es liegt natürlich daran, weil wir da 3 große Becken haben, eine hohe Wassertiefe und viel Wasser, was zu erwärmen ist. Wir haben natürlich unterschiedliche Becken. Wenn die, je niedriger die Wassertiefe natürlich ist und je kleiner die Becken und von der Ausrichtung sind, desto weniger müssen sie natürlich beheizen.
Kann man das ins Verhältnis setzen, dass man sagt, keine Ahnung, ein Freibad verbraucht genauso viel Gas wie 3 Hallenbäder oder so?
Na, das kann man jetzt auch nicht sagen, weil das Hallenbad wird ja 12 Monate betrieben und das Freibad nur 3.
Na, ich meine jetzt auf einen Monat gerechnet zum Beispiel.
Ja, es ist unterschiedlich. Also es hängt eben, wie gesagt, tatsächlich von der Außenwetterlage, aber man kann nicht sagen, dass das Freibad automatisch mehr als das Hallenbad verbraucht. Also das kann man jetzt nicht sagen. Das hängt auch da eben von Temperaturen ab.
Könnte man auch sagen, wir verringern einfach die Beckentemperatur? Da hat ja vielleicht, haben wir viele vielleicht auch Verständnis für. Alle sagen, wir drehen zu Hause die Heizung runter, um den Verbrauch zu minimieren. Wir gehen vielleicht im Bad dann auch um 1-2 Grad runter.
Das ist richtig. Diese Diskussion gibt es natürlich jetzt auch deutschlandweit, alle Bäder. Es gibt auch unterschiedliche im Umgang. Ich muss allerdings an dieser Stelle sagen, wir haben immer sehr sorgfältig geguckt, welche Temperatur ist richtig und auch dabei immer ein bisschen den Energieverbrauch im Auge behalten, weil natürlich die Energiekosten in den letzten Jahren ja auch deutlich höher geworden sind, wie wir alle gemerkt haben. Es gibt aber auch Temperaturen, zum Beispiel bei der Schwimmausbildung, unter die kann ich sowieso nicht gehen, weil sonst macht eigentlich die Schwimmausbildung keinen Sinn. Also ich kann Kinder nicht bei 25 Grad Wassertemperatur einfach ausbilden, das funktioniert nicht. Da werden wir sicherlich diese Temperaturen, die wir jetzt haben, von 29, 30 Grad halten.
Wo sind wir im Außenbereich?
Im Außenbereich sind wir immer bei so 21, 22 Grad, haben wir das eigentlich immer zugesehen. Das klappt ja auch im Sommer teilweise ohne Beheizung. Wenn die Temperaturen stimmen, ja, haben wir ganz schnell auch 24, 25, 26 Grad im Becken.
Ne? Hätte ich jetzt nämlich auch gedacht, dass das gar nicht so energieintensiv ist, dann vielleicht an manchen Tagen zumindest.
An manchen Tagen nicht. Das Problem ist sicherlich im Frühsommer und im Herbst, wenn die Temperaturen oft in der Nacht nochmal weit runtergehen. Dann ist es natürlich ein Problem. Wenn Sie nachts eine Temperatur von 2 Grad auf einmal haben, können Sie sich ausrechnen, dass das Becken natürlich dann deutlich runterkühlt und dann schon, wenn Sie morgens dann wieder mit 21, 22 Grad da schwimmen wollen, muss man da schon ein bisschen heizen.
Ich nehme an, dass diese Metallwannen da ganz vorteilhaft sind, ne? Weil die auch ein bisschen Wärme besser speichern.
Die Edelstahlbecken sind auf jeden Fall gut, weil die natürlich die Wärme schneller annehmen, speichern und ans Wasser abgeben. Also das ist auf jeden Fall sicherlich immer ein ganz guter Weg. Aber wenn Sie natürlich eine Wassertiefe von 5 Meter wie im Springerbecken im Stadionbad haben, dann ist das trotzdem, dauert es lange, bis es angeheizt ja ist.
Können Sie ungefähr beziffern, wie hoch der Anteil der Energiekosten ist an einem Etat der Kölnbäder?
Wir haben circa im Jahr, das hat sich jetzt natürlich auch ein bisschen vermehrt, aber sicherlich 4,5 Millionen Energiekosten.
Okay, das ist dann ungefähr die Hälfte, knapp die Hälfte der Personalkosten.
Das ist eigentlich weniger als die Personalkosten.
Ja, ich meine, die Personalkosten sind so bei 11 Millionen, glaube ich. Ne?
Nein, die sind auch höher.
Aha, okay, ich gehe von alten
Zeiten
aus.
Weil es gibt Tarif, wir haben ja auch Tarifanpassungen für die Mitarbeiter, die wir dann natürlich auch mit reingeben. Also verändern sich da natürlich auch die Kosten für das Personal. Aber die Energiekosten sind auch trotz allem ja jetzt natürlich gestiegen. Ne?
Ja, jetzt wo wir gerade auch bei Verdienst sind, die Frage kann ich Ihnen nicht ersparen. Es wird natürlich immer sehr kritisch drauf geguckt, was verdienen die Chefs der städtischen Betriebe. Die Stadt Köln hat sich entschlossen, das in einem Transparenzbericht auch tatsächlich eben offen zu legen. War Ihnen das recht? Finden Sie das gut?
Also ich habe mit Transparenz da kein Problem und halte das eigentlich auch nicht für negativ. Ich denke schon, dass man den Leuten auch das Gefühl geben sollte, sie wissen das und das wird dann nicht hinter vorgehaltener Hand mithantiert.
Sollen wir die Zahlen nennen?
Das kann ja jeder nachlesen.
Ich könnte es, ich habe es nachgelesen. ich weiß nicht, wenn Sie es als unhöflich empfinden.
Also ich würde es jetzt nicht unbedingt, finde das im Podcast eigentlich sehr ungewöhnlich.
Okay, dann machen wir das nicht. Gibt es darüber Diskussionen? Also oder gucken Sie selber, natürlich lesen Sie dann den Transparenzbericht auch und gucken, was verdienen denn die anderen Chefs, was verdienen die bei den Kölner Sportstätten und so weiter und so weiter. Stuft man sich da ein?
Ja, man guckt natürlich ja auch darauf, was andere Bäder machen, was andere große Bäderbetriebe machen. Schon richtig, aber ich persönlich bin da nicht so jemand, der sich permanent mit anderen vergleicht. Ich versuche auch nicht immer zu gucken, was verdient jetzt der Chef von Siemens und was verdient der Chef dort. Ich denke, es sollte angemessen zu dem Betrieb sein, den man hat und der Verantwortung, die man trägt. Aber ich würde das nicht immer in Vergleich zu anderen setzen.
Ja, Sie haben ja auch eine leistungsabhängige Komponente und haben im Jahr 2020, also auch schon von Corona geprägt, diesen Bonus bekommen. Woran ist der gekoppelt?
Unter anderem, dass man auch Budgets einhält. Natürlich und an bestimmte andere Leistungskomponenten oder mitarbeitergeprägte Komponenten, dass man da und bis jetzt konnte ich das eigentlich immer erreichen.
Sprechen wir vielleicht mal über die Art des Managements in so einem Bäderbetrieb. Kommen da jeden Tag Entscheidungen auf den Tisch, wo Sie sagen, das ist jetzt eher, da muss ich schnell entscheiden, da muss ich improvisieren, jetzt haben wir, keine Ahnung, da und da den Eichenprozessionsspinner oder da den großen Personalnotstand oder ist das sozusagen dann weggemanagt? Ist das nicht Ihre Ebene, auf der Sie entscheiden müssen?
Doch, man muss schon recht häufig. Ich meine, in den letzten 2 Jahren war das natürlich sehr stark geprägt von sehr viel Flexibilität und sehr viel kurzfristigen Entscheidungen, was natürlich dann sehr viel Corona geschuldet war, dass man ja praktisch jede Woche wieder überlegen musste, was Neues, muss ich es wieder anpassen, wie gehen wir damit um, taucht ein Problem auf, was man vorher gar nicht gesehen hat im Ablauf mit den Kunden. Das sind schon Entscheidungen. Also sie treffen schon jeden Tag auch spontane Entscheidungen.
Sie haben noch einen zweiten Geschäftsführer, der allerdings nicht im vollen Umfang tätig ist. Mhm. Wie haben Sie sich da die Aufgaben aufgeteilt?
Wir haben eine gewisse Aufteilung, was das anbelangt, treffen aber eigentlich die Entscheidungen immer gemeinsam. Also wir sprechen uns in vielen Dingen ab und das kann ich eigentlich auch nur als positiv empfinden. Mein Kollege ist ja auch Leiter der Rechtsabteilung im Konzern und so. Da sind natürlich viele Sachen, die sowieso da liegen. Aber auch Mitarbeiter sind ein Thema, um der sich sehr intensiv bekümmert mit. Wir schaffen das eigentlich sehr gut im Duett.
Also Sie sind auch der Meinung, dass eine Doppelspitze an der Stelle angemessen ist?
Ich halte es für sehr sinnvoll, diese Verbindung auch in den Konzern.
Konzern heißt Stadtwerke,
meinst du? Ja, in den Stadtwerke-Konzernen zu haben, weil wir sind da sehr gut eigentlich eingebunden. Wir profitieren ja auch vom Konzern. Wir nutzen auch Dinge, die wir über den Konzern bekommen, Leistungen auch, die wir da erhalten, Beratung, die wir da bekommen. Und diese Zusammenarbeit mit dem Konzern, die uns ja auch mit unterstützen, die finde ich, da ist schon sehr wertvoll und die halte ich auch für wichtig. Und da ist es eigentlich gut, wenn man diese Verbindung zum Beispiel in den Konzern hat. Wenn man zum Beispiel auch so wie ich jetzt von außen kommt und ja nicht aus dem Konzern, dann ist das schon sehr gut, wenn man da auch diese Verbindung in den Konzern bekommt.
Mhm. Wir hatten ganz zu Beginn des Gesprächs über Wasserflächen gesprochen. Es gibt ja nun nicht nur die Kölnbäder-Wasserflächen, es gibt ja auch noch zum Beispiel das schöne Waldschwimmbad in Dünnwald, betrieben von einem Verein. Mit einer 50-Meter-Bahn, die auch jetzt im Mai schon gleich zu Beginn des Mais aufmachen werden. Es gibt sowas wie das Aqualand als eher so Spaßbad und Vergleichbares. Wir haben auch natürlich Seen wie den Fühlinger See. Das heißt, man kann auch noch woanders schwimmen außerhalb der Kölnbäder. Wie betrachten Sie diese Möglichkeiten? Alles hochwillkommen oder ist das Konkurrenz?
Nein, ich denke, man wird als Bäderlandschaft ist man immer mit anderen auch in Konkurrenz. Es gibt auch andere Bäder. Wir haben keine Bäder wie Aqualand. Wir sind kein Rutschenpark. Wir sind auch keine Therme. Wir decken halt ein anderes Marktsegment ab und ich sehe auch das Waldfiber jetzt nicht als Konkurrenz, sondern als Ergänzung. Wir kooperieren auch. Wir haben zum Beispiel, die haben einen Auszubildenden, der auch bei uns mit ausgebildet wird, weil die halt ein Freibad haben und er dann die Hallenbadzeiten bei uns macht. Also da kommen wir auch sehr gut klar. Und das Waldfreibad Dünnwald ist halt auch ein ganz anderes strukturiert. Das ist sehr viel ehrenamtliches Engagement, das steckt da drin. Und das hat genauso seine Berechtigung wie wir auch.
Wie sehen Sie die Entscheidung, dass man am Fühlinger See das Schwimmen verboten hat, dieses freie Schwimmen, nachdem es da mal beinahe zu Badeunfällen, oder es waren Badeunfälle, die aber, glaube ich, dann noch verhältnismäßig glimpflich abgegangen sind, aber dann wurde entschieden, wir stellen Schilder auf, stellen das unter hohe Strafe, da einfach so schwimmen zu gehen, außer am Blackfoot Beach sozusagen. Wie haben Sie das gesehen?
Ja, grundsätzlich ist ja die Frage, wie viel freies Schwimmen man ermöglicht. In der heutigen Zeit ist das schon schwierig, weil tatsächlich viele keine sicheren Schwimmer sind. Und wenn man im freien Gewässer schwimmt, ist das Risiko, dass natürlich was passiert, deutlich höher als in einem Schwimmbad, wo das überschaubar ist, eine Wasserfläche ist, wo eine entsprechende Aufsicht ist, was in einem See immer schwierig ist. Und ich kann natürlich auch schon verstehen, wenn man auf einmal schlagartig mehrere Badeunfälle hat, unabhängig davon. Ich meine, es geht ja Gott sei Dank nicht jeder tödlich aus, aber dann ist das schon für eine Stadt schwierig, damit umzugehen. Und die Vernunft in einem Freigewässer vielleicht nicht ad hoc reinzuspringen, wenn man erhitzt ist, nicht zu weit rauszuschwimmen, weil man es vielleicht nicht kann. Die Gefahr ist natürlich schon größer.
Aber ist das nicht, also verstehen Sie auch die Leute, die sich da entmündigt fühlen, auch gerade die Schwimmer, die schwimmen können und die natürlich, also es gab ja auch Diskussionen, es wurde dann ins Feld geführt, dieser Fühlinger See habe vielleicht Unterströmung, da habe ich aber dann auch gelesen, die LRG-Experten sagten, nee, davon wissen wir nichts. So, also gleichermaßen kann man da Stand-Up-Paddling drauf machen, ziemlich egal, ob man gut schwimmen kann oder nicht. Also das wirft Fragen auf. Verstehen Sie nicht die Leute, die sagen, wir müssen uns doch nicht jetzt so entmündigen?
Natürlich kann ich die Leute auch verstehen, die sagen, lass es uns selbst entscheiden. Das ist das Gleiche wie, man soll im Rhein eigentlich nicht schwimmen. Trotzdem tun es natürlich Leute, auch selbst wenn es verboten ist. Ich kann das verstehen, dass die Leute das so sehen. Das ist immer eine Gratwanderung. Man möchte natürlich, wenn es geht, keiner möchte ja in seiner Kommune möglichst viele Ertrinkende haben. Also ist man da natürlich immer hin und her gerissen. Und die Leute, die es können, die also gut schwimmen können und für die es kein Problem ist, für die ist es natürlich ein Einschnitt, indem man für die Leute, die vielleicht unvernünftig sind oder wo die Kinder dann zu früh ins Wasser gehen, die natürlich da schon Gefährdungen ausgesetzt sind, weil sie denken, sie können es vielleicht auch so wie diejenigen, die gut schwimmen. Ich kann verstehen, dass man eigentlich in so einem Gewässer gerne schwimmen möchte.
Sind Sie bei dieser Entscheidung zu Rate gezogen worden?
Nein, das war keine Entscheidung von uns. Also wir sind gar nicht involviert gewesen.
Ja. Noch eine, Sie haben eben gesagt, wir sind jetzt nicht der Wellnesspark, wir sind nicht die Rutschenlandschaft, aber dennoch machen Sie ja so spezielle Angebote. Sowas wie, mir fällt jetzt das Hundeschwimmen ein zum Abschluss der Saison. Das ist immer der Tag, wo man als Schwimmer weiß, jetzt ist es vorbei. Sie machen Schaumpartys und auch Sie machen Mitternachtssauna und solche Geschichten. Also ist das ganz wichtig, dass man solche Events auch anbietet?
Ja, ich denke schon. Also es ist wichtig, dass man die Leute auch über solche Events mal anspricht, dass man einfach den Leuten zeigt, ach, man kann auch mal so anders Spaß haben noch im Freibad. Wir haben sicherlich ja, bis die Corona-Zeit begann, einiges gemacht. Wir haben viel Jekob-Freibad und so gemacht, also zu Beginn der Saison große Veranstaltungen mal. Und die Leute hatten da, glaube ich, auch sehr viel Spaß dran, das immer mal zu machen. Wir können das nicht immer machen, das ist klar, weil die Leute wollen natürlich auch ungehindert ganz normal ins Becken gehen, weil wenn wir Veranstaltungen haben, ist das natürlich immer für einige gut, die ruhig schwimmen wollen, sagen dann, nee, komm lieber am anderen Tag wieder. Das ist aber auch okay. Also ich halte das schon für wichtig, um auch das Freibad immer mal wieder präsent zu machen. Und selbst das Hundeschwimmen, ich meine, es war letztes Jahr ein super Erfolg, weil also so viele Hunde hatten wir, glaube ich, noch nie im Freibad. Aber auch das ist ja für nicht nur die Hunde, sondern auch für die Herrchen und Frauchen ganz spannend.
Schwimmen die dann eigentlich mit im selben Wasser rum? Ich war nie da. Oder nur die Hunde?
Es geht auch schon mal einer mit rein, ja. Das ist auch nicht so schlimm. Hunde sind nicht, wie manche auch meinen, die sind hygienisch nicht ein Problem im Wasser.
Also Sie sind dann auch beim Hundeschwimmen dabei und gucken sich das an?
Ich gucke mir das auch schon mal an und ich kenne das auch, weil ich auch selbst einen Hund habe, weiß ich ja, dass das mit dem Schwimmen ganz gut geht.
Ja, eine wichtige Zahl haben wir vergessen. Wie viele Leute nutzen denn eigentlich die Kölnbäder? Was ist so die Jahreszahl der Badegäste?
2,5 Millionen haben wir so in etwa in den normalen Saison. Die letzten beiden würde ich jetzt nicht als normale Saison bezeichnen, aber normalerweise so circa 2,5 Millionen.
Und wie viele Hunde?
Wir hatten letztes Jahr 1.000.
Okay, dann schließen wir mit diesen Zahlen. Herzlichen Dank, Frau Heckmann. Ich habe mich sehr gefreut über das Gespräch.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Wirtschaft Köln am Platz.
Also, 2,5 Mal im Jahr geht jede Kölnerin und jeder Kölner ins Schwimmbad. Rein rechnerisch natürlich nur und unter der Bedingung, dass es keine auswärtigen Gäste gäbe. Ich finde spannend, wie Claudia Heckmann als Chefin der Kölnbäder abwägen muss zwischen Wirtschaftlichkeit, gerade in diesen Zeiten der hohen Gaspreise, und dem wichtigen Ziel, sportliche Betätigung zu ermöglichen. Und vor allem natürlich dafür zu sorgen, dass immer mehr Seepferdchen und Bronzeabzeichen an den Badehosen und Badeanzügen aufgenäht werden können. In der kommenden Woche begrüßt sie mein Kollege Manuel Heckel an dieser Stelle. Zu Gast in der Rotonda hat er Benjamin Schwarz, den Gründer des Kölner Startups Doktor. Die Beratungsplattform richtet sich an Betriebe, die ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei psychischen Belastungen einen Erstkontakt für professionelle Hilfe ermöglichen wollen. Schwarz erklärt, wie er Hemmschwellen senkt und welche wichtige Rolle die mentale Gesundheit in den Betrieben inzwischen spielt. Und neu ist bei doktor.de, übrigens wird Doktor mit einem Q in der Mitte geschrieben, dass Geflüchtete aus der Ukraine ein Angebot in ihrer Landessprache finden. Eine wirklich gute und wichtige Sache. Hören Sie gerne rein. Mein Name ist Stefan Merks. Vielen Dank für Ihr Interesse und ich sage bis bald.